Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Dinge zum letzten Mal tun. Was fällt euch da ein? Zum letzten Mal die verhasste Stadt verlassen oder zum letzten Mal mit dem oder der Ex schlafen? Das ist uns zumindest hier in der Redaktion eingefallen, als wir über letzte Male nachgedacht haben. Und dann kam uns noch der hier in den Sinn.
Da gibt es so viele Momente, glaube ich, am Samstag, der auch nicht einen speziellen Moment, sondern halt einfach den ganzen Tag genießen.
Das ist der Ex-Fußballer Philipp Lahm vom FC Bayern München. Vor 2,5 Jahren hat er zum letzten Mal gespielt gegen den SC Freiburg. Dieser Abschied war schon länger geplant. Entsprechend groß war der Bahnhof mit Blumen und Hasse nicht gesehen. Ganz anders war das bei Miriam Welte. Ihr letzter Auftritt auf der großen Bühne war überhaupt nicht geplant. Sie wusste gar nicht, dass es ihr letzter sein würde. Miriam war oder ist immer noch Bahnradfahrerin, Olympiasiegerin in London 2012, Bronzegewinnerin in Rio 2016 und in diesem Sommer ist sie ihr letztes Weltcuprennen gefahren, eben ohne es zu wissen. Hi Miriam.
Hallo.
Wieso wusstest du das denn da noch nicht?
Ja, weil ich immer gesagt habe, ich fahre so lange, wie es geht und wie ich merke, es läuft. Und auch der Wettkampf war noch gut. Es war aber dann so, dass ich 4 Wochen später im Trainingslager gemerkt habe, dass ich einfach nicht mehr so an die Grenzen rangehen kann, wie ich das gerne wollen würde oder wie ich es müsste, um nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio erfolgreich zu sein. Und ja, habe dann einfach in dem Trainingslager mir lange Gedanken gemacht und als ich nach Hause gekommen bin, mich hingesetzt mit meinem Heimtrainer, der mein Stiefpapa ist, mit meiner Familie, meinem Freund. Und die haben alle versucht, mir Gründe zu nennen, warum ich jetzt noch weiterfahren könnte bis Tokio. Und ich habe aber gesagt, Leute, ich kann es einfach vom Kopf her nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr quälen. Ich bin nicht mehr bereit, diese ganzen Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Und deswegen wusste ich halt bei meinem letzten Rennen, das ich gefahren bin, nicht, dass es das letzte war.
Hätte das irgendwas geändert? So, wir haben gerade Philipp Lahm gehört, der hat gesagt, er wird einfach alles nochmal genießen. Ich glaube sogar, er wurde dann auch vorzeitig ausgewechselt, wo es dann entsprechend große Standing Ovations gibt. Hätte das für dich irgendwas anders gemacht bei diesem letzten Rennen?
Ja, wahrscheinlich schon, weil ich mich dann auch von den Fans und den Zuschauern verabschiedet hätte. Das letzte Rennen, das ich gefahren bin, war in Dudenhofen. Dudenhofen ist meine Trainingsbahn gewesen die ganzen letzten Jahre und ist meine Heimat. Und das wäre schon mit Sicherheit sehr emotional gewesen, aber ich habe immer gesagt, ich fahre mein letztes Rennen in Dudenhofen und das war so. Jetzt habe ich eine Einladung bekommen, um in Berlin beim 6-Tage-Rennen am Start zu stehen. Das ist Ende Januar und werde da auch fahren und man hat mir da auch gesagt, dass man mich dort verabschieden wird und ich steige auch nächstes Jahr am Pfingsten in Dudenhofen nochmal aufs Fahrrad, um mich von den Fans und allen zu verabschieden, die mich die ganzen Jahre unterstützt haben, aber halt nicht mehr mit dem Wettkampfcharakter, sondern einfach um Danke zu sagen.
Also dann doch ein etwas längerer Abschied, eine kleine Mini-Tournee, die du da irgendwie vornimmst. Wir wollen auf dieses 6-Tage-Rennen gleich noch zu sprechen kommen, aber nochmal, lass uns nochmal zu dem letzten Rennen im Wettkampfmodus zurückkommen, also im Weltcup. Wenn du jetzt festgestellt hättest im Training, es geht eigentlich körperlich noch und aber geistig irgendwie nicht mehr, hättest du dann noch eins draufgesetzt? Also wärst du dann weitergefahren?
Ja, wahrscheinlich schon, aber es war wirklich so, ich bin bald 33 und als Sprinterin, nein, aber im Sprint schon. Also so nicht natürlich, aber ich fühle mich auch noch nicht so richtig alt. Aber ich merke im Training einfach, dass es langsam ja immer schwerer geworden ist. Ich habe Schmerzen gehabt im Rücken, mir haben die Knie wehgetan. Ich konnte morgens nicht aufstehen, weil alles geschmerzt hat. Und ja, habe einfach gemerkt, dass auch die Leistungsfähigkeit abnimmt. Das ist nun mal so leider biologisch bedingt, dass man die Sprintfähigkeit und die Kraftfähigkeit als erstes verliert und Frauen noch viel schneller als Männer. Und habe da ja auch gemerkt im Training, dass es immer schwerer wird, auch wieder an meine Bestzeiten ranzukommen im Wettkampf. Und die ganzen Sachen zusammen, das war dann einfach so, dass ich gesagt habe, es wäre so, so schwer bis Tokio nächstes Jahr. Und vor allem die jungen Mädels, die nachkommen, die sind so hungrig und haben noch ein wahnsinniges Steigerungspotenzial. Und mir war es immer wichtig, dass ich eben selbstbestimmt aufhören kann und niemand anderes, kein Bundestrainer, kein Verband und niemand, die dann sagen, hey Mädel, es wäre gut, wenn du jetzt den Absprung schaffst, wir nehmen dich nicht mehr mit. Und das wollte ich halt nicht. Und das war mir ganz arg wichtig. Ich will selbstbestimmt sagen, wann Schluss ist. Und deswegen habe ich dann im September diesen Entschluss getroffen.
Und das war für dich auch der perfekte Moment oder ein guter Moment, um zu sagen, das war's jetzt? Oder hast du so ein bisschen Tränen im Knopfloch gehabt, eben wegen dieses letzten Rennens, was kein richtiges letztes Rennen war?
Überhaupt nicht. Also keine Tränen. Ich bin im Gegenteil, ich bin super glücklich mit der Entscheidung, weil ich einfach weiß, es war für mich genau im richtigen Moment die richtige Entscheidung. Und ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ich freue mich auch auf alles, was jetzt kommt, und freue mich auch, dass ich eben beim Sechstagerennen nochmal fahren darf, dass ich nächstes Jahr nochmal fahren darf, auch wenn das jetzt kein wirklicher Wettkampf mehr ist, in dem Sinne, dass ich da um die Punkte kämpfe und dass es für mich ein Fokus ist, aber ich muss ja auch abtrainieren, ich muss weiterhin Sport machen, und deswegen passt das alles noch so in den Plan rein. Und ich glaube, dass auch das nochmal schöne Momente werden für mich, auch wenn ich jetzt schon das aktive Rad quasi an den Nagel gehängt habe.
Dieses Rennen in Berlin, 6-Tage-Rennen, da fährt man im Team, soweit ich informiert bin und mich an früher erinnere, als ich da auch mal zugeschaut habe, 6 Tage und schläft auch in der Halle, richtig?
Das war früher so.
Jetzt, schade, ist eigentlich ein cooles Konzept, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre bestimmt auch cool gewesen, das mal zu erleben, wie das früher war. Aber da wurde auch in den Hallen geraucht. Und das ist wiederum was ich jetzt auch nicht ganz so toll finde. Also ist es eigentlich ganz cool, wie es jetzt ist. Im Team stimmt immer noch, nicht für uns Sprinter. Die Ausdauersportler fahren im Team, zu zweit immer zusammen. Als Sprinter startet man für sich, und wir Frauen, wir sind jetzt zum zweiten Mal in Berlin erst im Programm. Das heißt, wir dürfen auch gar keine 6 Tage dabei sein, sondern nur 3 Tage, weil das aufgeteilt ist. 3 Tage fahren Frauen Ausdauer, 3 Tage fahren Frauen Sprint. Und wir schlafen dann ganz normal im Hotel, und die Wettkämpfe gehen bis abends 1 Uhr ungefähr. Also wir kommen noch zu einer vernünftigen Zeit auch ins Bett.
Und wie bereitest du dich auf das Ganze vor? Genauso wie auf die Weltcups früher?
Nee,
oder
gar nicht.
Oder jetzt ein bisschen easy peasy, einfach mal ein bisschen draußen fahren und nicht auf der Bahn vielleicht?
Genau, also ich saß seit dem Tag auch nicht mehr auf dem Bahnrad, und ich werde wahrscheinlich auch bis zum 6-Tage-Rennen nicht mehr auf dem Bahnrad sitzen. Ich fahre viel draußen, fahre Mountainbike, fahre Straße, gehe jetzt auch in den Wald joggen. Joggen ist für mich die Hölle, kann ich sagen. Als Radfahrer läuft man nicht gerne, aber ich weiß halt, es ist effektiv, ne?
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt angefangen zu laufen und mache auch noch Krafttraining nebenbei. Also was heißt nebenbei? Aber so, wie ich halt einfach merke, dass ich es brauche oder wie ich Lust habe. Und das Schöne ist jetzt einfach, ich mache jeden Tag Sport, weil, wie gesagt, das Abtrainieren sehr, sehr wichtig ist. Aber ich kann morgens aus dem Fenster rausschauen, sagen, heute regnet es, heute gehe ich lieber in die Halle oder mache im Kraftraum irgendwas. Oder heute ist tolles Wetter, heute setze ich mich aufs Rad. Und das ist eine ganz tolle Freiheit, weil ich einfach selbstbestimmt entscheiden kann, welchen Sport ich wann mache und nicht einen Trainingsplan abarbeiten muss.
Bei Fußballern ist ja oft die Frage, wo nehmen sie jetzt einen Job als Trainer an oder als Trainerin, oder in welcher anderen leitenden Funktion können sie bei ihrem Ex-Verein irgendwie aufschlagen? Wirst du auch dem Sport verbunden bleiben nach deiner Abschiedstournee?
Ja, das ist mein absolutes Ziel, weiterhin im Sport auch drin zu bleiben. Ich mache jetzt schon das Athletiktraining oder auch Stretching-Programm für meine alte Trainingsgruppe, wo ich dann mit dabei bin und anleite und verbessere und korrigiere, und möchte das auch weiterhin tun und da den Nachwuchs mit unterstützen. Ich bin mein Leben oder die letzten 12 Jahre schon bei der Polizei in Rheinland-Pfalz in der Sportfördergruppe gewesen und werde da jetzt auch in den Polizeidienst einsteigen und dann als ganz normale Polizeioberkommissarin meinen Dienst tun. Und freue mich. Jo, mal gucken. Ja. Lieber nicht.
Aber wenn du, Miriam, wenn du einen Wunsch hättest, wie dieses letzte Rennen ablaufen sollte, wenn es perfekt sein könnte, wie wär's?
Oh, ich glaube einfach, dass viele aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis da sind, dass ich mit denen nochmal einen super schönen Tag verbringen kann, dass wir anschließend noch ein bisschen zusammensitzen und feiern und die ganze Zeit, die ich hatte, Revue passieren lassen, weil es einfach eine super schöne Zeit war und ich auch dankbar bin für die ganze Unterstützung, die ich hatte in den letzten Jahren. Und bei uns als Outdoor-Sportart ist es natürlich super wichtig, dass wir tolles Wetter haben und dass die Sonne scheint, und dann wäre ich super glücklich.
Miriam Welte, Bahnradfahrerin, Olympiasiegerin von 2012, Olympiadritte 2016, ist in diesem Sommer ihr letztes Weltcuprennen gefahren, ohne zu wissen, dass es ihr letztes sein würde, zumindest im Weltcup. Jetzt geht sie auf eine kleine Abschiedstournee, unter anderem beim 6-Tage-Rennen in Berlin. Könnt ihr sie nochmal sehen. Vielen Dank, Miriam.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Vor ein bisschen mehr als 10 Jahren bin ich von Leipzig nach Köln gezogen. In dem Moment, wo ich in Leipzig in den Umzugstransporter gestiegen bin, habe ich Rotz und Wasser geheult. Das letzte Mal in meiner Straße, das letzte Mal diese wunderbare Stadt sehen und auf in den grauen, tristen Westen. So habe ich dann einige Wochen in Köln gelebt, immer mit einem halben Auge, mit dem ganzen Herz in Leipzig. Und ein paar Jahre später, dann 4 Jahre, habe ich dann auch Köln verlassen und war wieder ziemlich traurig, obwohl ich am Anfang dachte, nur weg hier. Wie ist das bei euch? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr einen Ort verlasst, von dem ihr am Anfang dachtet, boah, richtig kacke, eigentlich muss ich ganz schnell weg hier. Vielleicht fühlt ihr euch ja so wie mein Kollege Dominik Evers, der hatte nämlich dieses Gefühl, als er nach Halle an der Saale gezogen und dann ein paar Jahre später weggezogen ist. Dominik, richtig wiedergegeben?
Ja, richtig wiedergegeben. Eine ähnliche Geschichte. Ich bin 2008 nach Halle gezogen und ich glaube, du kennst auch Halle ganz gut.
Ja.
Ne? Das erste, was ich von dieser Stadt 2008 gesehen habe, war Halle Neustadt. Das ist eine Plattenbausiedlung, die man tatsächlich sieht, wenn man von der Autobahn abfährt und in diese Stadt hineinfährt. Und 2008 sah die auch noch ein bisschen anders aus, als sie jetzt aussieht, nämlich noch etwas grauer. Da waren die Plattenbauten noch nicht so bunt angemalt und es war tatsächlich auch ein sehr grauer Tag. Und man muss sich das so vorstellen, relativ breite Straße, links und rechts Plattenbauten, sehr grau. Und man sieht, dass das Leben dort mal war, aber nicht mehr ist. Und das war mein erster Eindruck von Halle. Und
ganz kurz, von wo bist du gekommen? Also was war dein Wohnort davor? Weil das kann ja auch entscheidend sein.
Koblenz im Rheinland. Also tatsächlich ganz, ganz andere Ecke. Würde ich mich jetzt auch heute nicht mehr wohlfühlen oder könnte ich mir auch nicht vorstellen zu leben. Aber trotzdem war das ganz anders. Denn diese Stadt, auch wenn sie viel kleiner ist, da war immer sehr, sehr viel Leben. Da ist immer was los irgendwie gewesen. Und das war in Halle im ersten Moment halt eben nicht so.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du mal das Gefühl hattest, okay, es ist nicht alles so wie Halle Neustadt, sondern es gibt auch zum Beispiel die Innenstadt mit der Burg Giebichenstein, ganz schöne Teile von Halle.
Ja, es gibt, Halle ist tatsächlich im Innenstadtkern wirklich eine objektiv betrachtet, glaube ich, sehr, sehr schöne Stadt, die sich ja auch in den letzten Jahren enorm gewandelt hat. Also auch der Innenstadtkern sah vor 10 Jahren tatsächlich auch nochmal ein bisschen anders aus, als er jetzt aussieht. Also viele Gebäude, die verlassen waren, zum Teil verfallen waren. Und ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht, um zu sehen, oh, okay, wie du schon sagtest, die Burg Giebichenstein, da gibt es das Saaleufer, das ist wirklich auch objektiv betrachtet schön. Aber ich habe enorm lange gebraucht, um zu verstehen, hier kannst du auch nett leben und hier ist es wirklich schön. Und ich glaube, das war an dem Punkt ging das, an dem ich wusste, ich werde die Stadt verlassen.
Ah, interessant. Also wie lange hast du gebraucht, bis du zu diesem Punkt gekommen bist?
Na, gut 2 Jahre tatsächlich. Also nach 2,5 Jahren bin ich gegangen und ich würde sagen, gute 2 Jahre, als dann irgendwann der Entschluss gefasst war, ich werde die Stadt verlassen, bin ich durch die Stadt gelaufen, auch durch die kleine Ulrichstraße, große Ulrichstraße an der Saale entlang, Burg Giebichenstein und dachte, wow, hast du hier eigentlich 2 Jahre nicht erkannt, wie schön es hier auch sein kann?
Tja, wahrscheinlich nicht. Ne? Klingt so ein bisschen so, als ob man in dem Moment, wo man dann der Stadt innerlich vielleicht schon Adieu gesagt hat, dann die Augen öffnet. Würdest du jetzt wieder zurückziehen mit dem Wissen, das du jetzt hast über die Stadt?
Nee, ich glaube nicht. Was so ein bisschen daran liegt, dass die Stadt immer noch bei mir, weil es eben 2 Jahre waren, in der ich irgendwie eine komplizierte Beziehung zu dieser Stadt hatte, würde ich sagen, ist die Stadt für mich noch zu negativ belastet, um jetzt zu sagen, ach komm, versuche ich es da jetzt nochmal. Würde ich, glaube ich, nicht machen.
Also es war tatsächlich dein letztes
Mal. Es war wirklich das letzte Mal.
Und jetzt wohnst du in Berlin. Könntest du dir vorstellen, dass du in Berlin auch einen ähnlichen Moment hast oder warst du da von Anfang an safe?
Nee, in Berlin war ich von Anfang an safe. Hier wollte ich immer hin und deswegen ist auch alles gut. Aber wenn ich Berlin verlassen würde, dann glaube ich, wäre das letzte Mal richtig schlimm.
Dominik Evers, unser Redaktionsleiter von ab21, hat uns erklärt, wie sein letztes Mal in Halle an der Saale war. Nämlich ein bisschen traurig, weil er eigentlich nicht so gerne gehen wollte. An dem Tag zumindest. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Da haue ich jetzt eine kleine These raus. Jeder zweite oder jede zweite von euch, sage ich, hat schon mal Sex mit dem oder der Ex gehabt. Ist ja auch klar, ne? Nach so einer Trennung vergehen Tage, Wochen, Monate und dann kommt man so ein bisschen ins Grübeln und denkt so, ach Mensch, war früher doch alles nicht so schlecht und wählt man kurz mal die Nummer, schreibt eine kleine SMS, WhatsApp und dann zack, liegt man wieder gemeinsam in der Kiste. Und jetzt habe ich hier noch einen kleinen Beleg für die These, falls ihr das nicht glauben solltet. 1/4 der Deutschen hatte schon mal Sex mit dem oder der Ex. Und Einer von diesem Viertel ist der Autor Dennis Stephan. Er hat über dieses Spiel mit dem Feuer geschrieben, uns im Studio besucht, um die Frage zu beantworten, wie es dazu kommen konnte.
Um ehrlich zu sein, ist das eine ganz schön lange Geschichte, fast so eine never-ending Story. Wir haben Schluss gemacht und haben aber 4 Jahre lang danach immer mal wieder was miteinander gehabt, einfach weil man sich so gut verstanden hat. Und
also was gehabt heißt, ihr hattet Sex miteinander?
Ja,
oder?
Genau. Also wir landeten immer wieder in der Kiste und ich glaube, ich weiß nicht, woran das lag, wahrscheinlich, wenn man sich einfach so nach der Vertrautheit und der, weiß ich nicht, der Nähe und der Qualität auch irgendwie gesehnt hat.
Man weiß ja, was man kriegt.
Richtig.
Ja. Das heißt, du hattest eigentlich mehrere letzte Male. Oder hast du immer gedacht, jetzt ist das letzte Mal?
Nee, ich habe eigentlich nie gedacht, das ist das letzte Mal. Ich habe eher gedacht, so, das ist jetzt der Start von was Neuem.
Ah,
also
ein
Wiederanfang oder ein Neuanfang. Ja, genau.
Das heißt, du hast dir eigentlich jedes Mal Schmerzen zugefügt, seelische.
Richtig, genau.
Oder euch beiden.
Ja.
Wann war dann der Punkt erreicht, wo du wusstest, okay, jetzt ist wirklich das letzte Mal?
Der Punkt war da, als ich danach gemerkt habe, da ist nichts mehr irgendwie. Der Sex war nicht mehr sexy und das Verhalten meines Ex-Freundes auch nicht. Und wie gesagt, das zog sich über 4 Jahre. Und nach 4 Jahren war dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, nee, das war's jetzt.
Hattest du in derselben Zeit auch eine andere Beziehung? Oder wie war dein anderes Liebesleben?
Also ich hatte in den 4 Jahren, in dem dieses Off-On-Ding war, schon auch eine andere Beziehung. Ich hatte mich in der Zeit dann nicht mit meinem Ex-Freund getroffen. Aber grundsätzlich hatte ich auch andere Sexpartner, klar.
Naja, so klar. Also ich meine, manche Leute, die verharren ja in diesem Zustand, in der sozusagen in der alten Beziehung, aber sind noch nicht bereit, dann irgendwie was Neues irgendwie zu probieren oder sich für was Neues zu öffnen. War das alles für dich eher belastend oder war das irgendwie auch ganz schön, dieses On-Off?
Nee, das war schon so mein eigenes kleines Melodram irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe immer gehofft irgendwo, dass es doch wieder was wird.
Und da wurde aber nie wieder was.
Aber es wurde nie mehr was draus.
Ja, warum nicht? Hat er gesagt, Mensch, das ist ganz nett so, wie wir das jetzt hier haben, aber mehr nicht? Oder warum wurde nichts
mehr draus? Ehrlich gesagt haben wir darüber nie so richtig offen gesprochen. Also, was das ist, was wir haben. Ich glaube, es war einfach ja Freundschaft plus. Man hat sich nach wie vor gut verstanden. Und ich glaube, mit der Weisheit, die ich heute habe, kann ich sagen, dass das auch gar kein gutes Fundament war irgendwie, auf dem diese Beziehung gebaut war. Das war halt irgendwie so meine erste große Verliebtheit. Seine vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, aber es war schon sehr, sehr, sehr destruktiv, auch in der Zeit, in der wir zusammen waren.
Ja. Hat er das genauso gesehen eigentlich?
Oder ob es destruktiv war?
Naja, die ganze, also hatte er die sozusagen die spiegelbildlich dieselben Empfindungen oder ähnliche Empfindungen wie du? Oder war er vielleicht sogar die treibende Kraft hinter dem Ganzen?
Ich glaube, er war die treibende Kraft. Ich glaube, es ging eine ganze, ganze Weile so ein bisschen nach seiner Pfeife irgendwie. Also wann immer er Nähe wollte, war ich da, aber nicht unbedingt umgekehrt.
Du hast einen Artikel darüber geschrieben, sonst wüssten wir ja gar nicht, dass du mehrmals ein letztes Mal hattest mit deinem Ex und hast einen ganz, wie ich finde, ganz interessanten Vergleich gewählt. Du hast gesagt, plötzlich schmeckt der Sex mit dem Ex nur noch wie Low-Fat-Joghurt.
Aha.
Was meinst du, also was ist das?
Ich glaube, dass ich ganz, ganz lange eine rosarote Brille, so diese typische rosarote Brille auf hatte und alles glorifiziert habe, ihn auch unglaublich glorifiziert habe und alles war unglaublich dramatisch und unglaublich romantisch. Und deswegen wahrscheinlich auch so unglaublich toll. Oder deswegen hat man gemeint, irgendwie an dieser Beziehung oder an diesem, also an dieser zwischenmenschlichen Beziehung festhalten zu müssen. Und in diesem einen Moment war es dann so, dass ich gemerkt habe, irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie ein seltsamer Vergleich, aber so die Kuh ist ausgemolken, richtig?
Oh.
Also es ist so ein bisschen.
Entschuldigung, muss ich mich kurz räuspern. Ja, okay. Ja, mach weiter, gerne.
So,
ja.
Also. Das gibt, derjenige gibt dir nichts mehr und du gibst womöglich ihm auch nichts mehr. Und ehrlich gesagt fand ich die Erkenntnis sehr, sehr erleichternd. Im Gegensatz zu diesen 4 Jahren, in denen das immer so ein vielleicht oder es könnte ja doch noch was sein war das dann so ein Befreiungsschlag, ehrlich gesagt.
Habt ihr das dann tatsächlich auch thematisiert oder anders gefragt? Ich hatte mal eine meiner ersten Freundinnen, die ich hatte, da war es vorbei und dann haben wir gesagt, aber jetzt noch einmal. Wir waren sozusagen schon getrennt, haben uns getrennt und haben gesagt, aber jetzt müssen wir noch einmal miteinander schlafen, damit wir irgendwie voneinander lassen können. Hattet ihr das auch?
Nee, kenne ich gar nicht.
Kennst du gar nicht?
Also überhaupt nicht.
Das war also einfach das letzte Mal und dann Cold End, also einfach
ja.
Tschüss.
Ja.
Ja. Schade irgendwie, man kann ja sowas eigentlich auch zelebrieren, ne?
Ja, ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Irgendwie ja, so klar, nach vier Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Ist, ja. Aber ja, man kann natürlich auch ein Ritual irgendwie draus machen. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Würdest du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, ein Ritual draus machen? Oder würdest du das alles ganz anders angehen und sagen, okay, diesen Abfuck, den gebe ich mir einfach überhaupt nicht mehr vier Jahre lang?
Ja, letzteres.
Letzteres?
Ja.
Das heißt, du bist ehrlich und sagst so, Freundchen, jetzt ist auch mal gut?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Auch um mich selbst zu schützen. Nicht, weil ich irgendwie mega der geile Typ irgendwie bin, sondern einfach um mich selbst zu schützen.
Aber ja. Man muss erstmal durch so ein Tal durch, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Was kannst du trotzdem anderen vielleicht raten, die noch nicht durch so ein Tal durch sind, die jetzt vielleicht in uns zuhören und sagen so, ach Mensch, scheiße, kenne ich alles, aber so richtig fehlt mir noch der Mut oder irgendwie das entscheidende Quäntchen, um dahin zu kommen. Was würdest du denen raten? Welche Signale muss man vielleicht auch erkennen, um schneller zum letzten Mal zu kommen?
Ich glaube, irgendwie immer ehrlich zu sich selbst zu sein und so zu überlegen oder darauf zu hören, was man eigentlich so, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und ich habe das, glaube ich, lange Zeit ignoriert, was eigentlich so meine Bedürfnisse sind. Also ich kann das nicht verallgemeinern, aber bei mir war es so, dass der Sex mit meinem Ex-Freund irgendwie schon immer so ein Schrei nach emotionaler Nähe war. Also nicht unbedingt nur körperlicher.
Dennis ja. hatte über vier Jahre lang letzte Male Sex mit dem Ex, bis es dann wirklich ein letztes Mal Sex mit dem Ex tatsächlich gab. Wir reden heute in Ab 21 über letzte Male und warum sie für manche ganz besonders und für manche eben wie Dennis auch teilweise ein bisschen schmerzvoll sein können. Und das war sie, die Ab 21. Und auch wenn wir heute ganz viel über letzte Male gesprochen haben und wie die besonders sein können für uns, wir kommen wieder. Versprochen. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt. Oder schreibt uns auch, wie ihr es fandet. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Am Mikro für euch, Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.